ungefähr 500 vor Christus. Ich erzähle eine Geschichte, sie geschieht in dieses Jahr ungefähr. Da wurde die Stadt Athen von einer mysteriösen Krankheit geplagt, an der viele Menschen starben. Und niemand kannte den Heilsmittel. Die Athener, die nicht nur Philosophen, sondern auch hochreligiöse Menschen waren, brachten alle Götter, die sie kannten, unzählige Opfer dar, ohne Erfolg. Was könnten sie noch machen? In dem Glauben, dass die Krankheit sei das Ergebnis des Zorns eines Gottes, schickte der älteste Rat von Athen ein Schiff aus, um ein Orakel namens Epimenides zu holen, der auf der Insel Kreta lebte. Er kam und versuchte zu helfen. Als erstes, wenn Epimenides in Athen ankam, war er überrascht von der Anzahl der Götter in der Stadt, denn Athen hatte mehrere hunderte Götter und Statuen. Epimenides präsentierte eine Idee, wie man den Zorn dieses Gottes besänftigen und der Plagen der Stadt ein Ende setzen könnte. Und er sagte: Bringt eine Schafherde, bringt mir viel Steine und bringt mir Mörtel auf den Hügel. Und die Schafe müssen sehr hungrig sein, also lass sie am Vortag nicht fressen. Epimenides hatte drei Vermutungen. Als erstes, es gibt noch einen Gott, einen unbekannten Gott, der mit dem Problem der Pest zu tun hat. Nummer zwei, dieser Gott, er muss sehr mächtig sein und auch sehr gütig sein, denn er soll uns antworten, wenn wir ihm um Hilfe bitten. Und Nummer drei, dieser Gott muss auch barmherzig genug sein, uns zu helfen, selbst in unserer Unwissenheit, selbst wenn wir nicht einmal seinen Namen kennen. Alles, was wir tun müssen, ist, unsere Unwissenheit anzuerkennen und ihm um Hilfe zu bitten. Und dann betet der Epimenides: O du unbekannter Gott, du siehst diese Plage, die diese Stadt bedroht. Wenn du dich an uns erbarmst und uns vergibst, dann guck mal diese Schafe. Wir lassen sie jetzt auf der Wiese. Wenn diese Schafe, die hungrig sind, sich hinlegen, anstatt zu fressen, dann wissen wir, dass du sie als Opfergabe willst. Wenn die Schafe einfach nur einfach grasen, dann werden wir verstehen, dass du sie nicht als Opfer willst, denn sie waren alle hungrig. Und die lassen die Schafe frei. Und tatsächlich, einige von diesen Schafe setzen sich und fressen nichts, obwohl sie hungerten. Das war die Antwort, die sie brauchten. Also bauten sie mit all diesen Steinen einen Altar und opferten diese Schafe, die liegen geblieben sind, für diesen unbekannten Gott. Am nächsten Tag hört die Pest auf und in der nächsten Woche alle, die noch krank waren in Athen, werden geheilt. Der Stadtrat wundert sich und fragt Epimenides: Ja, mit diesem Mörtel, die sie hatten, bauten sie einen Altar. Welchen Namen sollen wir hier schreiben in den Altar? Und Epimenides sagt auf Griechisch Agnostotheo oder auf Deutsch dem unbekannten Gott. Also Gott, er freut sich über unsere Opfer, aber er hat uns nicht seinen Namen offenbart. Wir erkennen, dass wir Gott nicht kennen, also sollen wir ihm keinen Namen erfinden, um ihn nicht zu beleidigen. Dieser Altar für den unbekannten Gott wurde zusammen mit anderen Altären für die Götter Athens aufgestellt und Epimenides kehrte zurück in seine Heimat nach Kreta. Gehen wir jetzt 500 Jahre nach vorne, da sind wir jetzt im ersten Jahrhundert nach Christus und Paulus ist in der Stadt Athen, mitten auf seiner Missionsreise und er ist angewidert von der Ausmaß des Götzendienstes, der diese Stadt beherrscht. Wir lesen diese Geschichte in Apostelgeschichte, Kapitel 17. Und Paulus beginnt, Jesus Christus als der eine wahre Gott zu predigen, der Gott, der Vater, Sohn und Geist ist. Aber Paulus wird eines Verbrechens angeklagt, nämlich des Verbrechens, über fremde Götter zu predigen. Denn nachdem Athen hunderte von Göttern hatte, irgendwann kommen sie zu dem Schluss, dass die Anzahl von Göttern genug sei. Und es ist verboten, über einen neuen Gott zu predigen. Aber Paulus ist indigniert hier und er geht durch die Stadt und beobachtet diesen Götzendienst. Er beobachtet die Philosophen, die über die Welt der Ideen predigen und auf der Suche nach etwas sind, nach dieser ewigen Wahrheit, aber haben das noch nicht gefunden. Bis Paulus diese Statue sieht, diesen Altar für einen unbekannten Gott. Jetzt, Gott gibt ihm eine Idee. Und er fängt an, mit dieser Statue, mit dieser Erfahrung über Jesus Christus zu predigen. Wir können davon ausgehen, dass Paulus die Geschichte von Epimenides kannte, denn Paulus selbst, er gibt ein Zitat von Epimenides an den Brief an Titus, Kapitel 1, Vers 12. Also seit 500 Jahren verehren die Menschen in Athen einen Gott, den sie nicht mal den Namen kennen. Einen Gott, der sie gerettet hat, der ihren Opfer angenommen hat, aber sie wissen viel mehr, nicht viel mehr als das. Die wissen, es gibt einen Gott, es gibt diesen Gott, aber das war's. Es gibt sogar einen Altar, der regelmäßig gereinigt und gepflegt wird, aber niemand hat mit diesem Gott eine persönliche Beziehung. Also die Geschichte, die Apostel Kapitel 17 uns erzählt, ist von dieser erfolgreichen evangelistischen Strategie des Paulus, wie er einen Teil der Kultur der Griechen nimmt und benutzt es, um Jesus Christus zu verkünden. Und ich möchte auch heute diesen Satz nehmen, dem unbekannten Gott, den Paulus da sieht, als Kern der Predigt nehmen. Und ich frage dich, wie sieht der Altar in deinem Herz aus? Ist der unbekannt? Hat dieser Gott schon einen Namen in deinem Leben? Kennst du Gott? Weißt du, wer er ist? Oder ist es so wie die Athener, die sagen, und kann man zum Beispiel sagen, ich weiß, es gibt einen Gott, ich weiß, er hat schon ein Wunder bewirkt, aber eigentlich, das war's, ich weiß nicht viel mehr als das. Und um dieses Thema zu bearbeiten, möchte ich zuerst das Punkt, wie kann ich Gott in meinem Herz bekannt machen? Und danach, wie kann ich Gott anderen Menschen bekannt machen? Und zum ersten Punkt, wie kann ich Gott in meinem Herz bekannt machen, dass Gott nicht mehr einen unbekannten Gott in meinem Herz wird? Also es gibt viele Sachen, die wir hier tun, also eigentlich alles bei unserer Liturgie oder wie wir unseren Gottesdienst planen, hat einen Grund. Und wenn wir sagen, ist Singen wichtig? Natürlich ist es. Ist Beten wichtig? Ja, Beten ist mehr als wichtig, das ist zentral. Ist es gut, den Zehnten zu bringen? Ja, das ist großartig. Aber es gibt einen Punkt auch, der sehr, sehr wichtig ist. Und da sieht man zum Beispiel, hat Jesus darüber gesprochen in Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also was Freiheit bringt, ist nicht nur die Wahrheit, sondern die Erkenntnis der Wahrheit. Man muss erkennen, dass das was diese Wahrheit ist. Also ich stelle mich vor, diese Menschen in Athen. Sie schreiben Gedichte, sie schreiben Lieder, sie schreiben Theaterstücke zur Ehre ihrer Götter. Sie bringen Opfer dar. Sie kümmern sich um ihre Statuen. Aber wenn jemand sie fragt, kennst du diesen Gott? Leider lautet die Antwort, natürlich nicht. Ich kenne nicht mal seinen Namen. Ich tue alles, was ich tue, weil ich nicht wieder diese Plage wünsche. Wir wollen nicht krank werden, wir wollen nicht sterben, aber Gott, den kennen wir nicht. Ich habe mich gefragt, ob etwas Ähnliches auch heute noch passieren kann. Ich singe Gott Lieder, ich bringe den Zehnten, ich bete sogar. Aber kenne ich Gott? Echt? Und als ich über dieses Thema nachdachte, erinnerte ich mich an die Geschichte eines Freundes von mir. Er war der Jugendpastor der Gemeinde, in der ich in Brasilien Mitglied war. Er war ungefähr 30 Jahre, als er sich entschloss, ins Theologiestudium und ins Bibelseminar zu gehen. Und ungefähr in der Mitte seines Studiums stieß er auf ein Fach namens systematische Theologie. Bei diesem Fach werden die wichtigste Gotteslehre kategorisiert. Und einen Punkt erregte seine besondere Aufmerksamkeit, die Souveränität Gottes. Und der beschäftigt sich mit diesem Thema, fängt an Bücher zu lesen, mit anderen Studenten zu reden, mit Dozenten, schreibt seine Abschlussarbeit über dieses Thema. Er war fasziniert. Wie kann es sein, dass ohne das Wissen Gottes nicht einmal ein Haar von unserem Kopf fällt? Dann kam plötzlich eine tragische Nachricht. Er wurde mit Krebs diagnostiziert, ein metastasierendes Melanom. Die Wahrscheinlichkeit war groß, in kurzer Zeit zu sterben. Doch plötzlich wurde ihm klar, dass er nicht verzweifelt war und auch nicht hoffnungslos war. Seine Familienmitglieder kommen weinend zu ihm und verzweifelt, als sie von der Krankheit erfahren. Aber er selbst, der Kranke, ist derjenige, der seine Familienmitglieder tröstet und sagt, Gott ist souverän. Er kümmert sich um mich. Er hat alles unter Kontrolle. Alles ist unter der Kontrolle von Gottes erlaubten Willen. Und nach 3 Jahren Behandlungen besiegt er den Krebs. Und seine Geschichte wurde für viele in seinem Umfeld ein Segen. Was mich persönlich in seiner Geschichte beeindruckt hat, war, dass er Gott kannte. Und diese Erkenntnisse brachte ihm dann Freiheit in diese schwere Zeit seines Lebens. Und wenn wir jetzt zurück zu Apostel Paulus kommen, er spricht viel auch über dieses Thema. Zum Beispiel in Philipper Kapitel 4 sagt er so, weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf sei bedacht. Also alles, was würdig und gut ist, soll unsere Gedanken leiten. Aber ich frage mich, wie ist es möglich, über etwas zu denken, das ich nicht kenne? Dann schreibt Paulus auch an die Römer, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und vielleicht ist es Zeit, unsere Denkweise zu ändern. Denn Jesus selbst, er sagt in Johannes 17, Vers 3, dass die Ewigkeit darin besteht. Er sagt so, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also was werden wir die ganze Ewigkeit tun? Wir werden Gott, den Vater und Gott, den Sohn kennen. Wir werden in eine persönliche, liebesvolle Beziehung wachsen, hereinwachsen mit Gott. Das werden wir die ganze Ewigkeit machen. Und wenn wir das für immer machen werden, warum nicht jetzt anfangen? Was Freiheit bringt, ist nicht nur die Wahrheit, sondern die Erkenntnisse der Wahrheit. Das geht noch viel tiefer als einfach die Losung des Tages zu öffnen und dann Buch zu oder Handy-App zu und weiter mit meinen täglichen Aufgaben fortfahren. Das ist so wie diesen Bibelvers, den Clemens an Matthias gegeben hat, in 2. Timotheus. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist Nütze zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das gibt so viel mehr. Jesus erzählt ein Gleichnis in Matthäus Kapitel 13 von einem Mann, der einen Schatz sucht. Und er grub Löcher überall, bis er irgendwann einen Schatz findet, der auf einem leeren Grundstück steht. Er geht zurück, verkauft alles, was er hat und nimmt sein Geld und kauft dieses Grundstück, damit er den Schatz hat. Und da wollte Jesus damit sagen, dass das Reich Gottes so wie ein Schatz ist, dass es eine Menge Schätze gibt, aber sie stehen unter der Oberfläche. Wir können graben, wir können einfach suchen und er wird sich finden lassen. Wir können Gott noch tiefer kennen, wir können Gott eine persönliche Beziehung haben. Und für alle, die diese Erkenntnisse über Gott vertiefen möchten, habe ich 4 praktische Schritte mitgebracht heute, was man tun kann. Und das Erste ist etwas ganz Einfaches, das heißt wiederholen. Wiederholen ist so eine Lernmethode, die vielleicht heute einen schlechten Ruf hat. Aber tiefgreifende Denkgewohnheiten werden durch Wiederholung geprägt. Und dadurch können sie unser Verhalten dann verändern. Der Geist des Menschen wird auf diese Weise tief innen geformt und antwortet schließlich auf diese Behauptung, indem er sein Verhalten entsprechend anpasst. Das ist ein Grundsatz, das man schon seit Jahrhunderten kennt. Aber jetzt gibt es auch in der letzten Zeit eine wissenschaftliche Bestätigung, zum Beispiel mit den psychologischen Steuerungsmechanismen. Das ist vielleicht der Grund, warum Gott zu Josua sagte in Josua 1,8, sage die Gebote immer wieder nach und denke Tag und Nacht über sie nach. Also Wiederholung helfen, Wahrheiten zu verankern und unser Bewusstsein zu ändern. Vielleicht deswegen ist es auch wichtig, wenn wir Bibelverse auswendig zu lernen. Wenn jemand dir fragt, wer ist dieser unbekannte Gott? Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird es nichts mangeln. Er ist so wie ein Hirte, der sich um seine Schafe kümmert. Oder Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ja, Gott ist so wie dieser vielleicht unbekannter Gott noch, er ist ein Vater. Er wohnt im Himmel, er ist heilig. Er versorgt mich mit dem täglichen Brot, er hat mich vergeben. Und diese Wahrheiten Gottes werden dann lebendig in mir. Den gleichen Prinzip sehen wir auch zum Beispiel in unserem Alltag im Fernsehen, wo täglich das Unglück der Welt uns gezeigt wird. Und diese ständige Wiederholung genügt, um eine destruktive Denkschablone zu formen. Und wie viel mehr so ist uns möglich, das Mittel der Wiederholung positiv zu nutzen. Das Zweite, was noch dazu kommt, wäre dann die Konzentration. Das einfache Wiederholung kann man tun, auch wenn man die Sache nicht glaubt. Aber wenn ich mich daran konzentriere und meine gesamte Aufmerksamkeit auf den Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, stelle, dann fängt es an, etwas in mir zu formen. In einem Jobinterview, früher war eine Sache oft gesucht bei Menschen, dass sie Multitasking sind. Das war etwas als sehr positiv gesehen. Heutzutage, auch aus psychologischer Sicht, merkt man, es ist nicht möglich, dass man mehrere Sachen mit Qualität gleichzeitig macht. Deswegen, das Multitasking fähig zu sein, ist nicht der Ziel, wenn man hier gerade bei Konzentration spricht. Man muss sich entscheiden, woran man seine Aufmerksamkeit richten will. Also ich fand es witzig, gerade während ich diesen Absatz unter der Woche vorbereitet habe, war ich auf einen Tag beim Homeoffice und meine Frau war in den anderen Raum in der Küche und hat gleichzeitig Essen vorbereitet, die Clara gefüttert und telefoniert. Also man kann schon Multitasking sein, aber wenn man sich hier vertiefen in die Erkenntnis Gottes, dann soll man sich darauf auch bewusst konzentrieren. Also versuch mal ein Buch zu lesen, während im gleichen Raum das Fernsehen an ist. Also tiefer in eine Erkenntnis kommen ist dann schwer. Oder versuch Musik zu hören, während du deine Klausuren schreibst. Wenn man sich auf etwas konzentriert, braucht man seine gesamte Aufmerksamkeit dastehen. Der Schritt Nummer 3 ist dann das Verstehen. Manchmal braucht man einen Text mehrmals zu lesen, bis man ihn endlich versteht. Diese Wahrheit zu verstehen und dann befreit zu sein. Deswegen sollte man vielleicht einen Text 3-mal lesen. Zuerst liest man einen Text, um versuchen zu verstehen. Was sagt der Autor? Dann liest man den Text wieder, um ihn zu interpretieren. Was hat der Autor gemeint? Und nur bei dem dritten Mal kann man dann den Text bewerten. Hat der Autor recht oder nicht? Was wir oft machen, auch wenn wir die Bibel lesen, wir lesen einmal und bewerten das schon. Ist das zeitgemäß oder nicht? Oder stellt man da Fragen? Und dann das vierte Schritt ist dann etwas, das noch tiefer geht als Verstehen. Das ist das Reflektieren. Ist sich über die Wichtigkeit eines Textes durchdenken. Das lässt uns die Dinge aus der Perspektive Gottes sehen. Man versteht nicht nur das Text, sondern man versteht uns selbst auch besser, wenn man darüber nachdenkt. Jesus sprach oft von Ohren, die nicht hören, und Augen, die nicht sehen. Durch das Reflektieren lernt man auf eine tiefere Weise zu hören und zu sehen. Und weißt du, was ein gutes Zeichen ist, das uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Das heißt Demut. Wenn der Lernprozess dich bescheidener macht, dann macht es weiter. Wenn er dich aber stolzer macht, denn nämlich jetzt weißt du mehr als die anderen, dann ist etwas schiefgelaufen in diesem Prozess. Denn eigentlich, desto mehr ich von Gott erfahre, desto mehr weiß ich, dass ich eigentlich nicht weiß. Weiß ich, dass er eigentlich eher so groß und unbegrenzt ist und ich eigentlich so klein und begrenzt und dass ich Gott über alles brauche, dass ich auf ihn angewiesen bin und dass ich andere Menschen brauche, denn ich habe nicht alles. Ich werde nie alles wissen, ich werde nie alles können. Ich brauche den Leib Christi, ich brauche auch die Geschwister. Und jetzt zur Frage, wie kann ich Gott anderen Menschen bekannt machen? Also wir leben in einer Zeit heute, die in einigen Punkten sehr ähnlich mit dieser Welt, wo Paulus in Athen war, sich ähnelt. Ähnlich in dem Sinne, dass es gibt viele Götter, also es gibt viele Dinge, die verehrt werden. Die Menschen sind sehr kenntnisreich, überall sprudelt Wissen. Aber der wahre Gott bleibt für viele noch ein unbekannter Gott. In diesem Text in der Apostelgeschichte gibt es einen Satz, wo Paulus mit den Athenern spricht und sagt, ihr seid so wie Blinde, die tastet, aber wisst Gott, er ist nah. Ihr seid nicht weit weg von der Wahrheit. Und die Frage ist, wenn ich diese Wahrheit jetzt weitergeben möchte, wie kann ich das tun? Ich erzähle aus einem Beispiel, ich glaube, es wird schon klar werden. Das ist der Werbeflyer für die Israel-Reise nächstes Jahr bei Eckhart. Weißt du, was ist das Unterschied, wenn ich hier Werbung für Eckhart mache oder wenn Eckhart selbst kommt und über Israel erzählt? Der Unterschied liegt darin, dass ich noch nie in Israel war. Und er war schon ein paar Mal dort. Ich kann euch versuchen, ein bisschen über die Schönheit Israel erzählen. Also Israel ist ein sehr warmes Ort, es ist sehr schön, es gibt das Land, wo Jesus gelebt hat, es gibt historische Orte, wo man besuchen kann. Aber wenn jemand mich fragt, okay, aber wie ist das echt da? Eigentlich weiß ich nicht, ich habe nur Bilder gesehen, ich war da noch nie. Wenn Eckhart hier kommt, würde er vielleicht so etwas Ähnliches sagen. Komm mit mir nach Israel und du wirst den unglaublichsten Sonnenuntergang sehen, das du je gesehen hast. Dieses Orange mit rosa Himmel unter dem Ölberg. Oder du wirst die Umarmung des Jordans spüren, wenn wir an dem Ort sind, wo Jesus getauft wurde. Oder du wirst Speisen riechen, die du noch nie gegessen hast. Dinge, die dir das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Du wirst Musik hören, die so schön ist, die deine Ohren bezaubert werden. Und so könnte er weiter erzählen. Also Eckhart wird dir erzählen können, was er erlebt hat. Er kennt Israel. Ich noch nicht. Wenn ich Werbung mache, ist das so wie ein wenig überzeugendes Reisebüro, das wenig überzeugende Prospekte für Orte verteilen, die sie noch nicht besucht haben. Eckhart hingegen wird dir aus der ersten Hand von seiner persönlichen Erfahrung in Israel erzählen. Und so ist es auch mit Jesus. Denn Jesus hat er selbst auch gesagt, wer von meinem Wasser trinkt, wird nie mehr dürsten und Ströme lebendiges Wasser werden aus ihm fließen. Deswegen, wie kannst du Gott andere bekannt machen? Lerne ihn selbst kennen und lasse dieses lebendige Wasser überfließen, bis er von dir herauskommt. Und ich möchte jetzt zum Abschluss beten und dich einladen, wenn du sagst, Gott ist noch unbekannt und ich möchte, dass er nicht mehr unbekannt in mein Herz bleibt. Ich möchte, dass er jetzt einen Namen hat. Aber nicht nur einen Namen, sondern ich möchte eine Beziehung mit ihm haben. Dass du es auch betest. Oder wenn du Unterstützung brauchst, würde ich gerne nach dem Gottesdienst mit dir beten. Ich stehe da unter den die Treppe. Oder wenn du sagst, ich kenne schon Gott, aber ich möchte das noch vertiefen, meine Beziehung mit Gott noch vertiefen, dann ist auch heute die Möglichkeit, dass du betest und sagst, Gott, es gibt mehr. Ich weiß, wenn ich weiter Löcher gruben kann, es gibt noch mehr Schätze und die möchte ich gerne haben. Lass uns gerne beten jetzt. Jesus, du bist der eine wahre Gott, der dich uns offenbart hast. Du bist zu uns gekommen, zu dieser Erde, für unsere Sünde gestorben und hast den Weg zu Gott geöffnet, Gott dem Vater. Und heute können wir Gott als, wir haben die Ehre, Teil der Familie Gottes zu sein. Du bist kein unbekannter Gott mehr. Du bist ein Gott, der uns liebt und der auch diese Liebe offenbart. Ich bete Gott für jeder einer heute, der die Predigt hört oder der das später auch auf YouTube hören wird. Gott, antworte ihre Gebete. Antworte auf die Suche von jedem Mensch, der tiefer mit dir wachsen will. In Jesu Namen. Amen.